Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Antenne Akihabara mit mir, Lukas oder dem Tetz und mit Julian oder Luke Old.
Genau, guten Tag.
Heute reden wir über Weathering with You, den neuen Makoto Shinkai-Film, und wir bringen noch ein paar News mit rein vorher, da wir jetzt in den nächsten paar Folgen wahrscheinlich eher weniger Zeit haben, sowas zu machen, weil das werden relativ große Folgen.
Ja, genau, also Weathering with You hätte leider nicht reingepasst und irgendwie einen Monat danach drüber zu reden, ja, fanden wir dann auch irgendwie Sinn. Richtig. Okay, dann gehen wir mal schnell ein paar die News durch. Was gab's denn da so? Warte mal kurz. Okay, also das hatten wir ja schon eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass jetzt Oregairu lizenziert wurde. Das war ja die mehr oder weniger letzte Weihnachtsgeschenk, die letzte,
ja,
Lizenz.
Ja gut, aber hatten wir es schon gesagt? Ich meine schon.
Ja, am Ende von der Folge, weil wir es dann runtergestrichen haben. Wir haben noch nicht groß drüber geredet. Ich freue mich auf jeden Fall, aber ich habe sie schon gesehen. Das heißt, eher was für dich, ne? Jetzt, wo die dritte Staffel im Spring kommt.
Ja, mal schauen.
Ja, dann Megalobox jetzt auf Netflix, genauso wie Toradora. Das schaust du ja gerade.
Toradora schaue ich im Moment. Megalobox habe ich schon gesehen. Also Megalobox ist auch ziemlich empfehlenswert eigentlich. Das ist, glaube ich, auch aus der letzten Season, wo wir noch nicht im Podcast besprochen haben.
Ja, das ist alles leider nicht reingekommen.
2018.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich das. Und im Spring oder Sommer kommt ja nochmal eine Staffel Megalobox. Toradora ist, glaube ich, abgeschlossen soweit.
Ja, außer du möchtest noch das VN-Ende spielen.
Nee, danke. gut. Dann... Das hattest du aufgeschrieben?
Das hatte ich aufgeschrieben. Und zwar, I shaved.
Sag mir gar nichts.
Ja, I shaved and I brought a high school girl home. Bekommt ein Anime. Und da lese ich auch gerade den Manga zur Light Novel. Und da muss ich einfach sagen, freut mich eigentlich, dass es ein Anime bekommt. Wird wahrscheinlich, glaube ich, weitergehen dann, als der Manga gerade ist. Ist ganz nett. Aber mal schauen auch, wer das Ganze übernimmt, weil es könnte auch so ein 0815 Ding sein, wo man sagt, okay, braucht man da jetzt dann doch nicht. Hätte man jetzt einfach auch lassen können, aber okay, ja, ich freue mich ein bisschen drauf. Dann wieder für dich interessant.
Ja,
wie ist das Termin?
Irgendwann im April, ne?
Nee, sogar ein bisschen früher.
Früher?
Ja.
Wann denn?
13. März.
Ah, okay. Na, also, ich muss wahrscheinlich da sogar durchbinden. Das passt mir ganz gut in den Zeitplan.
Hast du schon alles geplant? Okay, ja, im März kommt das und das und das dran. Ja. Dann natürlich wieder unser Lieblings-Lizenzierungsstudio. Nee, wie heißt es dann?
Publishing House.
Genau. Animoon.
Ja, genau.
Bringt nämlich den Goblin Slayer-Film.
Ja, nachdem die schon Goblin Slayer lizenziert haben, ist das der nächste logische Schritt, würde ich behaupten.
Und natürlich so, finde ich sogar ganz cool, dass es dann ins Kino bringen und dann sogar noch mit Omu.
Ich bin also mir nicht sicher, ob ich das unbedingt im Kino sehen möchte.
Ja, aber ist...
Goblin Slayer war mir dann doch relativ egal.
Ja, aber dann finde ich schon ein bisschen irgendwie mich verpflichtet, weil wenn ich schon OMU bekomme, dann soll ich auch, auch reingehen.
Okay.
Und so, wenn es filmqualitätmäßig ein guter Actionstreifen ist, doch okay.
Gut, dann, was dich wieder freut, Fruits Basket geht im April weiter.
Genau, die Season 2 wurde jetzt für den April angekündigt, also für die Spring Season. Und Junge, habe ich ja schon gesagt, geht die Spring Season ab. Also ehrlich.
Ja, aber die aktuelle Winter Season ist ja auch ganz ordentlich. Was auch noch kommt, ist eine neue Digimon Adventure Serie.
Nicht nur das, ich habe zuerst, weil seitdem gab es auch, oder hatten wir schon den Film besprochen? Weil ich es gerade...
Nee, den Film hatten wir nicht besprochen.
Weil es wurde einmal Digimon Last Evolution. Ja, genau, Digimon Last Evolution angekündigt, was so ein möglicherweise Endfilm sein wird. Und dann jetzt, gerade vor einer Woche, wurde dann noch eine neue Serie, Digimon Adventure, angekündigt, die jetzt dann anscheinend, weil es siehst du ja vielleicht das Visual, mit den, also als noch klein waren die Charaktere, frage mich auch, muss es alles wieder sein?
Ich weiß nicht, Digimon Adventure ist mir ziemlich egal, es gibt bessere Digimon-Sachen und entsprechend sind mir auch die Filme relativ egal, zumal viele Leute...
Also Try kann auch einem egal sein.
Genau, weil viele Leute, vornehmlich du ja auch, sagen, es ist nicht so gut. Und entsprechend, ja. Wo ich mich aber wieder freue, ist beim Made in Abyss Sequel. Hattest du das für den Film aufgeschrieben oder kam da noch was? Ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Weiteres Sequel, also wahrscheinlich nochmal eine Serie.
Ja, nee, also nach dem Film wurde nur gesagt, dass es jetzt dann ein Sequel geben wird.
Oh, okay.
Also der Film ist ja jetzt gerade in Japan angelaufen und dann hieß es erstmal noch, es wird weitergehen und dann hat der Twitter, glaube ich, Channel hat dann noch gepostet, dass es ein Sequel geben wird, aber was es wird, weiß man noch nicht.
Ja, gut.
Die Manga-Leser sagen halt, bis dahin könnte vielleicht noch Season 2 sein, aber dann hätten sie den Manga komplett aufgeholt. Mhm. Aber es wird auch vielleicht ein bisschen schwierig, dass man nochmal Anime-Original-Zeugs reinmachen müsste. Könnte natürlich dann auch mal sein, dass man nochmal einen Film macht und dann, ja, wenn vielleicht der Arc vorbei ist, nochmal einen Film und dann, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber zumindest, dass es weitergeht, freut ja ein. Mal gucken, wann bei uns der Kinofilm kommt. Weil es wird ja dann wahrscheinlich über Universum gehen, wenn sie schon die Serie haben, oder?
Ja, naja. Okay, ich will mal nicht so viel meckern. Immerhin hat uns Universum ja auch jetzt Weathering with You gebracht. Was uns Netflix aber nochmal bringt, ist, beziehungsweise sind 21 Studio Ghibli-Filme.
Ja, das kannst auch mal ein bisschen hier. Das ist ein großes Ding, Lukas. Das ist, ja. Also, die gab es, glaube ich, wirklich also bis vor einem Jahr gar nicht überhaupt digital zu bekommen, Ghibli-Filme.
Das stimmt.
Jetzt gibt es die digital zu kaufen und jetzt sogar zum Stream.
Mhm.
Und zwar einfach auf fucking Netflix, Lukas.
Da auf fucking Netflix. Da muss ich kurz dazu sagen, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwie zum ersten Podcast-Jubiläum mal ein paar Ghibli-Sachen machen können, weil wir haben bisher noch gar nicht über Studio Ghibli geredet. Ich glaube, das einzige Mal, wo überhaupt irgendwas in die Richtung gefallen ist, war, als wir über Penguin Highway gesprochen haben, und zwar der eine Typ, der nach Hayao Miyazaki gefragt hat, was ein bisschen komisch war.
Haben wir auch nicht über Grave of the Fireflies geredet?
Haben wir auch noch
letzten Glühwürmchen? Sicher? Wir haben noch mal... Echt nicht? Wann haben wir denn...
Wir haben privat drüber geredet.
Hatten wir nicht, als wir über den Netflix Erste Weltkrieg, sag ich schon. Zweiter Weltkrieg.
Ah, stimmt. In This Corner of the World kann sein, dass da,
da
die letzten Glühwürmchen
genamedropped
wurden. Ja. Aber das war dann auch da wieder alles.
Auch ein bisschen. Ja. Wieso ich es auch erwähne, ist, weil die letzten Glühwürmchen bei Netflix nicht dabei sind. Das ist einer von den...
Na, das ist okay, da habe ich eine DVD zu Hause.
Ja, liegt auch daran, weil halt Letzten Glühwürmchen ist einer der Filme, der nicht von Ghibli gepublished wurde, sondern auch von was anderem. Darum ist meistens der
bei so Sachen rausläuft. Komisch.
Ja, genau. So. Das kommt dann in drei Phasen. Februar 7 Filme, März 7 Filme und April. Und ja, ist eigentlich echt ein großes Ding.
Ich würde behaupten, wir wollen die Phasen, glaube ich, nicht so begleiten, dass wir
über die ersten 7 Filme reden. Ich will es eher so mal so genießen, wie ich möchte. Gerade weil die auch vielleicht, ich weiß nicht, ob ich chronologisch vorgehen will, muss ich mal gucken.
Ja, auf jeden Fall ist da nochmal ordentlich was. Die meisten Filme habe ich, glaube ich, gesehen, aber ehrlich gesagt, bei den meisten Filmen habe ich auch nochmal Bock, die zu gucken.
Ja, ich habe so viele gesehen.
Ich hoffe nur, dass die etwas seltsame Übersetzung von Nausea Valley of the Wind, wie heißt das? Nausicaa,
das ist ja mit dem
R. Mit dem R, genau. dass da vielleicht nochmal eine ordentliche Übersetzung kommt. Weil das wurde ja zumindest ursprünglich nicht ganz so getreu
das übersetzt. Das weiß ich nicht. Da habe ich mich ja eh schon gefragt, ob sie wirklich wie bei Evangelion einfach alles neu machen für alle 21 Filme oder ob sie dann zumindest sich in Deutschland noch teilweise einigen für manche Synchros oder so. Weil das hört schon so, wenn du sagst, 21 Filme nochmal neu synchronisieren, ist schon einfach Massenabfertigung. Und da weiß ich nicht so, ne?
Ja. Naja, müssen wir mal gucken. Hoffentlich wird es gut.
Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Hauptteil dieser heutigen Episode.
Ja, Weathering with You, beziehungsweise für die japanischen Sprachkenner Tenki no Ko. Von Makoto Shinkai. Aus dem Jahr 2019.
Ja, Juni oder Juli, eins von beiden.
Mhm. Lief endlich in deutschen Kinos.
Ja, wir waren jetzt gestern Abend sonntags in einer OMU-Vorstellung.
Genau.
Und ja, mit 8 Leuten von uns, ne?
Ja.
War eigentlich ganz schön. Recht voll war das Kino, würde ich auch sagen.
Ich würde fast sagen, das war voll besetzt.
Ja, ich habe nicht so drauf geachtet, muss ich sagen.
Das hat mich total gewundert, weil... gut, wir haben am ersten Tag direkt bestellt und es waren erst 2 Plätze, in Anführungszeichen, besetzt. Aber das Kino war voll besetzt und es war die Vorstellung mit Original mit Untertitel.
Ja, und also, auch noch recht spät abends, vom Sonntag auf Montag.
Genau.
Also recht spät, ja.
Ja, recht spät, 20 Uhr ist schon recht spät.
Ja.
Ja. Deswegen ist es ja auch die Fernseh-Primetime, weil da die Leute sonntagsabends nicht mehr groß weggehen wollen und einfach zu Hause vielleicht nochmal einen Film gucken wollen. Obwohl Fernseh-Primetime auch so ein bisschen ein Konzept aus der Vergangenheit ist.
Natürlich, ja. Ja, was soll man sagen? Also man war natürlich jetzt nach dem Riesenerfolg von Your Name bei Makoto Shinkai vielleicht, ich weiß nicht, ob man groß was erwartet hat, aber zumindest wahrscheinlich von ihm selbst hat er sich gesagt, mal gucken, also, wie mein nächster Film wird.
Also zu dem Punkt Your Name wollte ich dann auch noch was sagen, aber wollen wir vielleicht erstmal kurz sagen, worum es geht?
Wenn du so möchtest, kannst du gerne sagen.
Okay, weil ich muss auch kurz dazu sagen, wir waren gestern Abend in dem Film, wir sind gegen 23 Uhr zurückgekommen, ich bin dann gegen 12 ins Bett, bin um 9 aufgestanden, ja, ich habe extra ausgeschlafen für den Podcast heute, hab dann was gefrühstückt, hab auf die Uhr geguckt, verdammt, ich wollte noch ein bisschen was an Notizen machen und ich bin gerade mit 7 Seiten Notizen hier reinspaziert. Viel Kaffee, viel, viel Nerd Rage und einfach mal runtergeschrieben. Dementsprechend, ja, die Zusammenfassung, die ich geschrieben habe. Also, so nebenbei, vielleicht werde ich das dann auf dem MyAnimeList-Blog veröffentlichen, wenn es fertig ist.
Gibt es da einen Blog?
Da gibt es ein Blog-Feature, ja, genau.
Okay, weißt du.
Vielleicht ist das sogar schon veröffentlicht, wenn der Podcast dann rauskommt, aber naja. In Weathering With You folgen wir dem 16-jährigen Hodaka und der von einer kleinen japanischen Insel nach Tokio ausreist. Allerdings hat er einen denkbar schlechten Zeitpunkt erwischt, da Tokio seit über 70 Tagen ununterbrochen da es in Tokio seit 70 Tagen ununterbrochen regnet. Ich habe sehr schnell geschrieben, fällt mir gerade auf. Nachdem er eine längere Zeit auf der Straße gelebt hat, fängt er bei dem kleinen Verschwörungsmagazin von Keisuke und Natsumi an und kurz darauf lernt er Hina kennen, die weibliche Hauptrolle des Films und ihren kleinen Bruder. Und Hina hat eine besondere Fähigkeit, mit der sie die Sonne scheinen lassen kann. Und die beiden beschließen dann, das zu vermarkten. Und ja, ab dann wäre es, glaube ich, ein bisschen spoilerig, die Geschichte weiter zusammenzufassen. Hast du da noch was hinzuzufügen, oder?
Nö, also es ist jetzt einfach nur kurz, was
nur,
geht.
Nur damit wir alle auf derselben Seite stehen.
Ja. Was hattest du denn, sag ich mal so, vom Film vorher erwartet? Weil
also ich habe mir vorher fest vorgenommen, den Film nicht mit Your Name zu vergleichen.
Mhm.
Einfach aus dem relativ einfachen Grund, dass Your Name halt einfach so ein bisschen Lightning in the Bottle war. Das war ein Film, der sehr gut rewatchbar war, der eigentlich fast schon von dir erwartet hat, dass du ihn ein zweites Mal guckst und entsprechend auch aufgebaut war und entsprechend dann viel an den Kinokassen verkauft hat, weil eben Leute sich den zweimal angeguckt haben oder dreimal. Oder wie oft hast du den geguckt? 7-mal?
Ich glaube 6-mal war es.
Okay.
Ja.
Entsprechend schwierig war es eben, das dann abzugrenzen und diesen Film als eigenständigen Film zu sehen. Und der Film hat es einem auch nicht leichter gemacht, aber dazu glaube ich später mehr. So insgesamt ich habe halt versucht, meine Erwartungshaltung niedrig zu halten, aber ich hatte eine hohe Erwartungshaltung, um es mal klar zu sagen.
Ja. Muss man bei mir halt auch sagen, weil Your Name ist einfach jetzt mein absoluter Lieblingsfilm. Auf jeden Fall Anime-Film, wahrscheinlich auch insgesamt so. Also ich liebe diesen Film einfach. Ich habe ja aber auch danach mir komplett alle Shinkai-Werke angeschaut. Das heißt, man hat dann natürlich auch so ein bisschen einen Vergleich. Und das ist auch das Interessante dann, wie er sich entwickelt hat. Weil ich habe ja, glaube ich, damals oder ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal gesagt habe, man merkt wirklich, wie dann über alle Filme sich Shinkai weiterentwickelt hat und wie das alles wirklich genau endet zu Your Name, wo er dann das, was er machen wollte, eigentlich perfektioniert hat und alles, wo er dann sich verbessert hat und alles wirklich in diesem einen Film kulminiert.
Vor allem, weil er ja eigentlich auch so eine interessante Struktur an den Tag legt. Er macht einen Film, dann versucht er zu verbessern, was ihm an dem Film nicht gefallen hat. also im nächsten Film, dann versucht er was komplett Neues, dann versucht er wieder das zu verbessern vom vorherigen Film und so ging das halt weiter und Your Name war halt ein Film, wo es nach seiner Timeline eigentlich was Neues probieren war, hat er ja auch gemacht. Und Weathering With You ist entsprechend nach diesem Muster, der wo er versucht, einige Sachen zu verbessern. Dazu werde ich dann aber später auch nochmal kurz was sagen.
Also ich hatte dann auf jeden Fall einen Kontext und dann, als der erste Trailer gedroppt war, war ich natürlich mega gespannt drauf und habe mich richtig gefreut, habe ihn dann angesehen. Und da war ich schon echt ein bisschen ernüchtert, weil, man muss ehrlich sagen, der erste Trailer war halt wirklich so, man hatte genau wieder die, also da wirkte es zumindest so, dass 1:1 wieder die Character Designs waren, hier von Tanaka Masayoshi, wo man auch schon wieder so hatte.
Da werde ich später auch nochmal kurz was dazu sagen. Nee,
weil das hat man jetzt, ich will nicht sagen öfters gesehen, aber die sind natürlich sehr herausstechend. Dann hat man auch wieder natürlich den Red Wimps Soundtrack gehabt und dann auch noch am Schluss, wo es dann...
wo ich auch sagen muss, beim Soundtrack ist auch ein guter Schritt zurück von Your Name, weil der von Your Name ist deutlich besser, meiner Meinung nach.
Okay, können wir ja nochmal später drauf eingehen. Und dann halt aber auch noch der Title Drop am Schluss, wo dann die Schriftzeichen plus halt der Untertitel, Weathering With You, auch genau gleich ist wie bei Your Name, wo man dann auch wirklich merkt, dass er sich jetzt diesen Stil gefunden hat und wieder übernimmt. Aber das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die vorigen Sachen, man hatte zwar auch zum Beispiel in Garden of Words, sage ich mal, das Character Design so ein bisschen. Und natürlich, wenn man Garden of Words mit Regen und so weiter vergleicht mit Weathering With You, war natürlich auch wieder ähnlich. Aber zumindest dann auch so, weil es waren auch wieder... was man jetzt auch so sagen kann, Teenager-Charaktere, die ja die Hauptfiguren sind. Das war ja auch mal bei vorigen Werken teils anders. Da hätte ich mich vielleicht auch eher mal gefreut, wenn er dann gesagt hätte, okay, wir machen zwei Erwachsene. Und da war schon ein bisschen ernüchtert. Der zweite Trailer hat mir ein bisschen besser gefallen, unter anderem, weil man auch dann zumindest dann jetzt auch den Climax-Song gehört hat, der ja auch dann, sag ich mal, so das Highlight ist von dem Ganzen. Aber dann, ja, muss ich schon sagen, da ich jetzt auch gar nicht richtig hyped in den Film reingegangen bin, gerade weil man natürlich jetzt auch dann 6 Monate gehört hatte, wie dann zum Beispiel so ein bisschen die in Japan Rezension von dem Ganzen war, also wie Leute es aufgenommen haben, dass es auch ein bisschen eher geteilter war.
Obwohl ich sagen muss, der Film ist durchaus nicht schlecht.
Ja, ich meine einfach nur, dass er jetzt nicht mega krass geliebt wird wie Your Name von eigentlich fast allen, sondern dass schon ein bisschen geteiltere Meinung war und so bin ich dann halt auch dann im Film.
Ja. Okay, du hast jetzt wirklich viel Your Name angesprochen.
Ja, das wollte ich halt, das muss man auch kurz mal vorher sagen,
ja, muss halt raus. Man muss auch tatsächlich sagen, kein Film findet in einem Vakuum statt. Es ist halt einfach so. Und gerade bei Anime-Filmen wird oft mit dem Vorgänger vom selben Studio, vom selben Director und so weiter verglichen.
Okay, Lukas, was sagst du denn zum deutschen Untertitel? Ich kenne dich, Lukas. Was sagst du zum deutschen Untertitel?
Zum deutschen Untertitel. Also, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für Your Name, wenn ich nochmal den deutschen Untertitel von Your Name anspreche. Nämlich, der deutsche Untertitel von Your Name war... gut, ich hab's schon vergessen. Auf jeden Fall hatte das etwas mit Zeit zu tun, was ein Thema ist, was in dem Film erst relativ spät aufgegriffen wird und relativ prominent und relativ twistig.
Also ich persönlich fand es einfach sehr allgemein. Es hätte alles sein können, so.
Und das, was Weathering With You macht, ist einfach Nonsens.
Findest du?
Ja, also der deutsche Untertitel von Weathering With You ist Das Mädchen, das die Sonne berührte. Es macht
Stimmt eigentlich irgendwo gar nicht Sinn.
Es macht irgendwo so halb Sinn, aber...
Können die sich einfach mal lassen, Leute, ganz ja, ernsthaft.
Echt jetzt, aber das ist generell bei deutschen Filmen so.
Ja, ich weiß,
darum. Wird man nicht los. Gut. Mit was möchtest du weitermachen?
Ich weiß nicht, inwiefern du jetzt, wie du strukturiert hast. Ich habe mir einfach nur so ein bisschen kurz allgemein Story, Charaktere, Musik, also, Sound, Animation so ein bisschen und Weep. Okay. Das ist mein letzter Punkt, ja. Weep.
Das ist dann wahrscheinlich auch eher was für den Spoiler-Teil. Also ich bin etwas allgemeiner vorgegangen und habe nach Themen, nach Charakteren und nach Stuff strukturiert, weil das auch relativ interessant, wer mitgearbeitet hat. Entsprechend, über was möchtest du reden?
Da fangen wir doch einfach mal mit Musik-Sound an. Ist mir jetzt egal.
Das habe ich nämlich nicht.
Okay. Und dann passt das. Ja, erstmal natürlich richtig geil im Kino, weil es ja Regen und um Regen und Wetter geht. dass man schöne Surround-Anlage hat. Mhm. Das heißt, die Geräusche wurden alle schön rübergebracht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vorhin noch mal kurz den ersten Trailer angeschaut. Und halt mit Kopfhörern ist auch noch mal geiler. Darum, vielleicht für die Leute, die dann in Zukunft irgendwann auf dem Fernseher schauen wollen oder schauen werden, ist vielleicht nicht das beste Erlebnis, wenn man nicht eine gute Anlage hat, vielleicht auch einfach mal Kopfhörer dann währenddessen aufsetzen. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, der Soundtrack ist wieder von Redwimps, also gleiche Band wie auch von Your Name. Und du hast ja gesagt, eben gerade, dass es eher ein bisschen Rückschritt findest, ne?
Ja, genau. Ich finde den Soundtrack nicht so gut wie bei Your Name. Und zwar mit deutlichem Abstand. Ich habe den heute auch nochmal komplett durchgehört, als ich runtergeschrieben habe, was so meine Gedanken sind. Und es ist mir halt stark aufgefallen, dass es nicht so gut ist wie der von Your Name.
Ja, also bei mir war es auch so, dass zumindest im Film, ich habe halt so, sag ich mal, ich habe mir auch aufgeschrieben dann gleich so ein paar Lieder, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Persönlich muss ich sagen, dass der Climax-Song, sag ich mal so, also der große fette Song, könnte schon, wenn ich jetzt alle Redwimps-Songs von Your Name und Weather Room With You zusammennehme, schon so auf Platz 2, 3 sein, weil der schon echt gut ist.
Ja, beim Großen und Ganzen bleibt es halt deutlich hinten dran.
Ja, ich fand halt zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, einmal, sag ich mal, bei der Flucht, der Synthi-Sound. Kennst du den? Ja. Den fand ich eigentlich echt cool, dass es halt so reingebracht wurde. Dann ja, zwischendrin okay. Fand ich auch toll, dass halt das Piano-Theme, was ja dann vom Climax mehr oder weniger das ist, gespielt wurde, weil ich dann auch schon immer so erwartet habe, okay, was kommt jetzt, kommt's jetzt nicht. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, dann, wenn dann der Song am Schluss kam, dann halt persönlich auch fand ich beim, sag ich mal, Feuerwerk, die ganze Szene, wie die mit dem Song untermalt wurde, war auch richtig gut, der OST. Dann halt, sag ich mal, ich sag mal die Marathon-Szene. Ich weiß nicht, ob du was anfangen kannst. Zug, Marathon. Kannst du jetzt was anfangen? Okay, jetzt. Egal. Auf jeden Fall, das war auch noch, das war einer einer der Vocals. War einer der Vocal-Soundtracks. Ja, und natürlich dann halt Climax, aber dann auch nochmal ganz am Ende. Das dann, wo es dann aufhört. Ja. Waren schon gut. Natürlich halt, man muss auch einfach sagen, für mich persönlich ist wahrscheinlich auch Your Name einfach, der Soundtrack davon ist ein fucking Meisterwerk, der ist so scheiße gut. Es geht gar nicht klar, wie
generell,
gut der ist.
Das ist ja generell so ein bisschen das Problem, wenn du die beiden Filme vergleichst, dass Your Name einfach zu dem Zeitpunkt der perfekte Anime-Film war und auch immer noch ziemlich dass man auch immer noch Meisterwerk dazu sagen kann. Und deswegen finde ich den Vergleich irgendwie ein bisschen unfair. Deswegen will ich das auch eigentlich ein bisschen hinter uns lassen und über den Film eigenständig reden.
Ja, darum habe ich ja auch noch mal ein paar von den Songs aufgesagt, die ich auch echt gut finde. Weil gerade echt beim Synthi war ich wirklich ein bisschen überrascht. Einfach ich so, Synthi-Sound? Gerne, ja. Gibt's mir.
Ja, ich weiß nicht, ich finde den Soundtrack auch, wenn man keinen Vergleich dazu zieht, eher so durchschnittlich.
Echt? Findest du ihn durchschnittlich?
Ja. Hättest du es jetzt nicht nochmal extra angesprochen, hätte ich gesagt, ja, müsste man nicht besprechen, ist okay. Jetzt kein krasses
Wenn vielleicht Feature. Wenn der Film dann raus ist, dann gucken wir uns nochmal bestimmte Szenen zusammen an, wo ich sage, ey, guck das mal, ist
von gut. Mir aus. Können wir von mir aus machen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so einen großen Einfluss auf mich hat. So.
Ja, jetzt die Frage, sollen wir nochmal allgemeiner über was reden? Zum Beispiel jetzt, es geht so ein bisschen, sage ich mal, wo man noch nicht über spezielle Szenen anreden muss, aber halt, wenn es jetzt, sagen wir, um Animation geht, ich habe ja eben schon erwähnt, dass hier das Character Design, ja?
Bei Animation möchte ich kurz anmerken.
Okay.
Es gibt einen Shot, wo die Kamera so um beide Charaktere rumkreist.
Ja, am Schreien.
Und ich habe im Kino, habe ich mich auf die Charaktere fokussiert und als es kurz vor Ende war, habe ich gedacht, ach so, scheiße, ich hätte mir die Skyline angucken sollen. Ich habe mir die Szene auch tatsächlich jetzt nochmal angeguckt und ja, die Charaktere sind da wirklich das Uninteressanteste dran.
Ja, das war auch so ein kleiner so, okay, wir können es einfach mal, machen wir einfach mal so eine Szene. Das war ein bisschen random, fand ich. Ich musste kurz bei dieser Szene auch, ein bisschen kichern, also so kurz in mich reinkichern, weil ich dann so, ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht richtig nötig gewesen. Ich mach das einfach, weil ihr irgendwann mal so eine Szene drin haben wolltet. Okay.
Okay, aber gerade wenn wir über Animation reden, können wir auch schon mal kurz darüber reden, wer dann so an dem Film beteiligt war, weil du hast ja auch das Character Design schon angesprochen, weil es sind ein paar große Namen tatsächlich dabei, auch neben Makoto Shinkai. Natürlich können wir zuerst Shinkai mal kurz abhandeln.
Wer ist das?
Ja, wer ist das? Ich habe hier notiert, das ist fast schon fazitmäßig, was ich da aufgeschrieben habe, was ein bisschen dumm ist jetzt vielleicht so mittendrin. Makoto Shinkai hat hier versucht, auf sein Meisterwerk Your Name aufzubauen und einige Schwächen auszubügeln. Das ist ihm in meinen Augen nicht ganz gelungen.
Was ist los? nee, ich musste gerade nur... Okay.
Allerdings hat er einen fantastischen Film abgeliefert, der seine Handschrift stolz trägt. Und dann habe ich angefangen, eben aufzuführen, warum seine Handschrift. Weil Shinkai hat ja oft so die Themen Tokio, so ein bisschen auch als eigener Charakter. Mhm. Schon in Garden of Words, schon in Your Name, wo Tokio ja tatsächlich nur so eine Hälfte ist, mehr oder weniger.
Richtig.
Vom Ganzen. Und hier bei Wuthering Refugees ist es halt fantastisch, weil wir befinden uns fast ausschließlich in Tokio. Und da sieht man, was er mit dieser Stadt machen will, machen kann. Weil es ist halt einfach ein fast ein eigener Organismus, in dem viele Personen unterschiedlichster Art aufeinandertreffen und miteinander interagieren. Wir haben in dem Film jetzt zum einen gesehen, die Yakuza oder was auch immer. Das ist so ein bisschen die shady Seiten von
Richtig, also Rotlichtmilieu und sowas.
Genau. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, wir haben die Polizei gesehen, wir haben kleine Firmen gesehen, die total untergehen in diesem ganzen Trubel. Und es wird auch sehr schön gezeigt, durch das die halt im Keller ist. wir haben Schreine gesehen, wir haben also nicht nur den man auch im Trailer gesehen hat, sondern auch einen anderen Schrein mit einem Priester, der dann noch was erzählt. Wir haben Parks gesehen und
Mülleimer.
Wir haben die Sonnenseiten und die Schattenseiten von Tokio gesehen. Und zwar in einem etwas besonderen Tokio nochmal, weil es regnet die ganze Zeit. Habe ich ja, vielleicht schon mal gesagt.
Hast du vielleicht schon gesagt.
zwischendrin wurde gesagt, 70 Tage ununterbrochen. Naja, okay. Was ich dann noch cool fand, ist, dass eben Makoto Shinkai sehr sich auf die Hintergründe fokussiert. Und er hat ja auch selbst gesagt, schon in Interviews, dass die Hintergründe ihm gut liegen, dass die Charakter ihm nicht gut liegen. Und entsprechend, bei Your Name wurde ja auch dieses schöne Trivia immer gedroppt, dass er jede Wolke einzeln gemalt und animiert hat. Und ja, wenn es dann die ganze Zeit regnet, kann man natürlich über mit diesem Aspekt sehr viel machen. Ja, genau. Deswegen, gerade die Hintergründe sind sehr fantastisch. Ich habe es ja vorhin gesagt, scheiße, ich hätte auf die Skyline achten müssen. was ja auch in Your Name schon ziemlich cool war, wenn die... nee, ich vergleich's nicht. Ich sag's nicht.
Okay, dann bring ich's einfach nochmal an. Nein, zwar muss ich echt sagen, dadurch, man wusste ja vorher, dass es um Regen und Wetter geht. Das heißt, da wusste man schon, ey, das ist gerade die digitale Komposition. Das ganze Team von ihm ist ja einfach mega gut. Ich kann mich da an Your Name, an die erste Szene erinnern, wo die Tür auf und zugeht, wo er in den Schatten und das Licht, wie es halt perfekt geht. Und natürlich bei einem Film, wo es dann darum geht, dass hin und wieder einfach dann aus, sag ich mal, dunklerem,
dass die Sonne durch scheint die Wolken bricht
und dann einfach alles beleuchtet und einfach das ist wirklich perfekt dafür. Also es ist eigentlich so sein Filmthema.
Genau.
Wirklich.
Gerade das Wetter, generell das Wetter ist sehr gut eingefangen und sehr gut gemacht.
Ja, dann haben sie wieder schön die Regentropfen genommen aus Garden of Words.
Genau.
also digitale Kompositionsteam 1A.
Ich habe ja schon angesprochen, dass er versucht hat, einige Schwächen auszubügeln. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass der Supporting Cast wesentlich besser definiert ist, wesentlich mehr Screentime bekommt und auch wesentlich mehr beteiligt ist am Ausgang von der ganzen Geschichte.
Ja, genau.
Weil der Supporting Cast von Your Name hatte man zwar viele Familienmitglieder und Freunde, die immer mal wieder ins Bild reinkamen und aus dem Bild rausgingen, wenn sie halt für den Plot relevant
Richtig,
waren.
Richtig, Plot-Device-mäßig.
Aber ansonsten nicht wirklich was zu tun hatten, während wir hier durchaus einen relativ gut ausgebauten Supporting Cast hatten, der zwar etwas kleiner ausgefallen ist, aber trotzdem noch ordentlich war. Da will ich dann später auch nochmal kurz drüber reden.
Genau, und zwar, wir jetzt noch kurz animationsmäßig, weil gerade vom Supporting Cast haben und so weiter, wir hatten hier über das Character Design, habe ich ja kurz angesprochen. Es war ja immer noch der gleiche, aber...
Das ist der nächste Punkt, der jetzt hier bei mir steht.
Genau.
Ich habe buchstäblich geschrieben, sprechen wir über Julians Lieblingsdisziplin, Character Design.
Richtig, weil auf den ersten Blick, beim ersten Trailer sah es ja wirklich so aus, ob es halt, man wusste ja auch, dass es gleich Character Design ist, das Gleiche ist. Masayoshi
Tanaka.
Ja, man hat ja aber auch dann vorher im Vorfeld auch schon erfahren, dass gut angepasst wurde, speziell um noch ein bisschen bessere Character-Animationen zu haben. Und ich muss auch sagen, gerade was halt vorher bei ihm so ein bisschen war, also bei Tanaka Masayoshi, war so ein bisschen, sage ich mal, die Brotgesichter. Dass manche Männer hatten ja schon ein sehr kantiges Gesicht, was da auf jeden Fall eigentlich nicht mehr vorhanden war. Und auch speziell für die Character Animation war das auf jeden Fall der richtige und perfekte Schritt, weil das war ja mal viel, viel besser
als Man muss auch kurz sagen, dass Tanaka wirklich ein Powerhouse in dem Bereich ist. Zum Beispiel, abgesehen von Your Name, wo er natürlich auch das Character Design gemacht hat, hat er auch das von Anohana oder Toradora gemacht. Und sogar den einzig guten Aspekt oder einen der wenigen guten Aspekte in Darling in the Franxx, nämlich das Character Design. Was Sinn macht, weil er Character Designer ist. Ja.
Auf jeden Fall dadurch, dass sie jetzt halt einen besseren, sag ich mal, Supportcast haben oder besser in Anführungsstrichen, also einer, der eine große Rolle spielt, braucht man auf jeden Fall, sag ich mal, wenn jetzt nicht unbedingt so viel Dialog, um irgendwas zu erzählen, braucht man natürlich kleine Charakteranimationen, um irgendwas zu zeigen oder um die Charaktere halt vorzustellen, beziehungsweise halt ihre Persönlichkeiten zu zeigen. Und dafür war das auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich hoffe mal, dass er das dann auch so weiter... Also für mich kann man jetzt dieses Charakterdesign 1:1 einfach so weiternehmen. Mhm. Bei Your Name hatte ich schon noch das ein oder andere, wo ich dann gesagt habe, brauche ich... Also ein bisschen verbessern wäre schon schön. Aber das war auf jeden Fall super.
Ich möchte kurz zum Punkt Charakterdesign noch zwei Sachen anmerken, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Zum einen, es regnet ja sehr viel. Und alle Leute, die man so sieht, haben entweder Gummistiefel oder festes Schuhwerk an. Außer unser Hauptcharakter, Hodaka, der Sportschuhe anhat, die natürlich bei 10 cm hohem Regenfall nicht wirklich praktisch sind. Und das zeigt irgendwie ganz cool, beziehungsweise es ist sehr schlüssig in der Geschichte selbst, dass er eben aus einer Insel von außerhalb kam, nicht viel mitgenommen hat. Und eben nicht das Geld hat, sich jetzt auf diese Starkregen-Saison oder ja diesen starken Regenfall vorzubereiten. Beziehungsweise da seine Garderobe zu wechseln. Was ich auch noch sehr gut fand, ist, dass Keisuke Suga, der Verleger, ist es schon Spoiler? Nee, ich glaube nicht. Sein Character-Arc geht eben darum, dass er seine Tochter öfter sehen will und gerade als er dann mit der, ich weiß nicht genau, wer es war, aber eine wichtige Person, mit der er eben sprechen muss, um seine Tochter öfter sehen zu dürfen, gerade als er sich mit ihr trifft, ist er komplett ausrasiert, ansonsten hat er immer Stoppeln im Gesicht. Das fand ich sehr schön, sehr gut gemacht auch. Weil er hat teilweise auch wichtige Interviews für seine Verschwörungszeitung, für sein Verschwörungsmagazin. Und selbst die sind ihm so egal, dass er halt Stoppeln im Gesicht hat und unrasiert ist. Aber wenn es dann um seine Tochter geht, rasiert er sich komplett aus und möchte sich sehr ordentlich präsentieren. Fand ich ein sehr nettes Detail. Dann, was ich hier noch rausgeschrieben habe, weil es ein bisschen exemplarisch für was ist Atsushi Tamura, der hier sein Debüt als Animation Director feiert. Sagt er dir was?
Bin mir gerade nicht sicher, ne?
Der hat viel an Ghibli-Filmen gearbeitet unter Hayao Miyazaki, hat da hauptsächlich Key-Animations gemacht, ist dann von Ghibli weggegangen und hat an Mary und der Hexenblume gearbeitet.
Okay.
Auch als Key Animator. Und Ich habe ihn hier mal exemplarisch aufgeschrieben, weil relativ viele Leute nach dem Erfolg von Your Name mit Shinkai zusammenarbeiten wollten. Und auch teilweise sehr viele sehr talentierte Leute. Und wir sehen ja, der Animation Direction war schon ziemlich stark. Generell alles, was Animationen in dem Film anging, war ziemlich stark. Und entsprechend das hier nur exemplarisch. Es gibt natürlich noch haufenweise mehr Leute,
klar,
die nach diesem großen Erfolg dann eben mit diesem neuen großen Director zusammenarbeiten wollten.
Ja. Es war ja, wie gesagt, haben wir ja schon erwähnt, immer seine Stärke, der Fotorealismus von Backgrounds und dem Ganzen drumherum, aber jetzt dann auch, dass natürlich viele Charakter, Animator und so weiter auch gerne mitmachen wollen.
Wollen wir kurz über die Charaktere sprechen, weil die haben alle relativ starke Character-Arcs. Ich würde dann halt immer so den Anfang davon beschreiben, oder willst du das in den Spoiler-Teil packen?
Ich glaube, das packen wir vielleicht sogar eher einfach in den Spoiler-Teil, oder?
Okay.
Weil wir können höchstens jetzt so ein bisschen sagen, wer uns vielleicht gefallen hat, wer uns mehr weniger mehr und so weiter, aber schon so.
Dann könnte man noch über die Themen sprechen, die der Film aufarbeitet, oder willst du das auch im Spoiler-Teil machen?
Kommt jetzt ganz drauf an. Also Großthemen weiß ich jetzt auch nicht.
Also ich habe mir zwei große Themen mal aufgeschrieben. Wenn du das alles im Spoiler-Teil machen möchtest, würde ich jetzt sogar schon dahin übergehen, weil, ja.
Ja, ich hätte halt noch gesagt, dass zumindest ich auch ganz gut finde, so allgemein, dass jetzt, habe ich ja schon gesagt, mit den Charakterinteraktionen und diese kleinen Momente animiert werden, weil man kann ja schon ein bisschen sagen, dass recht viel Slice of Life so ein bisschen war, wo es nicht um der Plot progress wurde, also weiterging.
Würde ich nicht unbedingt sagen.
Okay, aber was mir dann auch natürlich aufgefallen ist, weil es eigentlich gar nicht so in den vorigen Filmen waren, sondern nur in Your Name, ist, dass er immer noch seinen kleinen anzüglichen Humor jetzt behalten hat.
Ach so, ja. Ehrlich gesagt, dass ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Das ist ja auch relativ früh im Film. Und ich muss halt einfach sagen, ja, der Junge ist 16, da macht man sowas.
Ja, meine ich ja. Das ist ja, ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist oder so, sondern einfach, dass es halt wieder sowas, wo er gemerkt hat, dass es funktioniert und ihm es auch wahrscheinlich dann gefällt und er es dann auch so weiter benutzt.
Ja, okay. Da hatte ich ursprünglich auch meine Probleme damit, aber das, was es eigentlich ist, ist eigentlich ziemlich gut. Also, wovon ich jetzt rede, ist in seinem Vorgängerfilm, den ich jetzt nicht mehr namentlich nennen werde. ja, gut. Wollen wir dann in den Spoiler-Teil übergehen?
Kannst du gerne machen.
Gut, dann fangen wir hier mal mit dem Spoiler-Teil an. Und ja, über was möchtest du zuerst reden?
Möchtest du jetzt dann, weil du ja doch mit den Charakteren weitermachen oder anfangen
wolltest? Oh ja, sehr gerne.
Dann kannst du ja.
Also als erstes mal, wir haben natürlich unseren Hauptcharakter Hodaka, der, wo ich das Gefühl hatte, der sollte nicht unbedingt sympathisch sein, zumindest nicht für die, für Leute, die an die Gesellschaft sich gut angepasst haben oder gut anpassen wollten, weil, Hodaka ist jemand, der macht nicht, was man von ihm erwartet. Das ist aber auch gar nicht schlecht irgendwie. Er möchte halt lieber das, was er jetzt will, haben, ohne auf seinen Stand in dieser relativ schnelllebigen Gesellschaft zu achten. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also ich glaube, du meinst dann gerade, weil es geht ja dann am Schluss mit, weil er sich ja für sie entscheidet, ja, und nicht dann, sag ich mal, für das Kollektive.
Das am Schluss ist schon so ein bisschen die absolute Zuspitzung von dieser Charaktereigenschaft.
Genau.
Aber es fängt ja vorher schon an. Er möchte ja unter gar keinen Umständen zurück nach Hause, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er eben in Tokio sein möchte. Beziehungsweise, das hat er sich ja gar nicht so fest in den Kopf gesetzt. Der macht es ja nicht aus Sturheit oder so, sondern er möchte es einfach und für ihn kommt dieser Gedanke gar nicht auf, dass er wieder zurückgehen könnte. Er wird ja öfter im Film gefragt, warum er nach Tokio gegangen ist. Sein einziger Grund ist, er hat sich eingeengt gefühlt. Er es wird nicht gesagt, ob er irgendwelche Familienprobleme hat, ob er irgendwie nicht in der Schule klarkommt, keine Freunde hat oder was auch immer, sondern es wurde einfach nur gesagt, er ist von dieser Insel rübergekommen. Und ich glaube, das ist später auch für eine Thematik, eine Kernthematik von dem Film relativ wichtig. Aber für seinen Charakter sagt es ja erstmal aus, okay, er setzt sich was in den Kopf, dann macht er das auch. Es geht ja gegen Ende sogar so weit, dass er mit einer Pistole auf seinen Mentor zielt. Und mit der Absicht auch abzudrücken, bevor ihn dann sein Gewissen eher einen Warnschuss abgeben lässt. Oder siehst du es anders?
Ja, kann man vielleicht so sehen. Also das auf jeden Fall mit Individualität versus so ein bisschen Kollektivität, das kann ich dann schon nachvollziehen. Ich fand halt dann, das meiste war schon ein bisschen so, ja, macht er halt einfach.
Ja,
okay. End of Story so ein bisschen.
Gut.
Also das jetzt fand ich größtenteils dadurch, dass ich fand es eigentlich ganz gut, dass es auch so ein bisschen nebulös war, dass halt gesagt wurde, dass er sich nur eingeengt gefühlt hat, dass nicht irgendwie gesagt wurde jetzt, okay, keine Ahnung, zu Hause war alles kacke oder meine Eltern sind gestorben oder so.
Man bekommt ja gegen Ende sogar mit, dass er zurückgeht, seine Eltern unterstützen ihn, er macht den Schulabschluss mit Hilfe von seinen Lehrern und so. Und es scheint jetzt auch nicht so, als wäre in dieser Schule komplett der Außenseiter gewesen.
Aber
im Prinzip, halt, es wurde schon relativ deutlich dargestellt, dass er keinen wirklichen Grund hat zu gehen.
Ja, ich fand es halt wirklich einfach so ein bisschen weird, dass halt die ganze Zeit was eingeengt, aber er hat ja nichts gemacht, was ihn nicht, sage ich mal, eingeengt hat, weil er hat ja einfach nur das eine Ding gemacht, aber das würde ich jetzt nicht unter Einengung verstehen, dass er sich jetzt gegen seine Einengung oder sowas erhoben hat oder halt dagegen gearbeitet hat. Darum fand ich irgendwie dann erstmal ein bisschen weird, dass halt das immer gesagt wurde und nicht irgendwas anderes. Es wurde dann immer noch die Parallele, natürlich hast du ja schon gesagt, mit seinem Mentor und dann halt, du hast ja eben gerade gesagt, dass er sich dann gegen seinen Mentor gestellt hätte.
Ja. Zudem kann ich auch nochmal was charaktertechnisch sagen oder möchtest du erst
über ihn sprechen? Nö, du kannst gerne weitermachen.
Also, Keisuke, der Mentor, der ihm... ist so ein bisschen der Spiegel für Hodaka. Ich will die ganze Zeit Hodaka sagen, aus irgendeinem Grund. Und er ist auch sein Retter. Nicht nur buchstäblich, am Anfang auf der Fähre, wo er ihn davor rettet, eben ins Wasser zu stürzen, sondern auch als Hodaka auf der Straße gelebt hat, nimmt er ihn ja auf und nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche, gibt ihm ein Dach über dem Kopf. Und so der Character-Arc von Keisuke ist so ein bisschen, er geht immer weiter von diesem Individualistischen weg, immer weiter dieses, ich mach das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, und passt sich immer weiter an, um eben seine Tochter, was ich vorhin schon gesagt habe, öfter sehen zu können. Es geht ja sogar so weit, dass er seine Freunde und seinen Schützling am Ende verrät, unter der Annahme, okay, ich beantrage jetzt das Sorgerecht, ich darf jetzt nicht auffallen, ich muss mich jetzt gut benehmen.
Aber das würde ich dann doch eher auch eigener Individualismus sagen, oder? Er nutzt halt vielleicht dann das kollektive Ding aus, aber das ist ja immer noch, das ist ja eigentlich das eins zu eins Gleiche, was
er möchte sich wegen seinem individuellen Ziel der Masse anpassen.
Ja, aber dann würde ich schon sagen, das ist dann eher eine Parallele, dass sie einfach beide, weil sie ja gleich sind, machen sie auch einmal das Gleiche.
Ja, gut.
Und dann, weil es halt...
ich nicht unbedingt sagen.
Doch, weil sein Ziel ist ja einfach, dass er seine Tochter bekommt. Und Hodokas Ziel ist halt, dass er... wie heißt sie nochmal? Hina, ne? Ja, Hina, ja, Hina. Bekommt. Und weil die zwei Ziele sich halt gegeneinander sind. Und dann, ja.
So kann man es natürlich auch sehen. Auf jeden Fall entscheidet er sich dann im Endeffekt gegen das... gegen das, was angepasst wäre, sich eben der Polizei zu ergeben und den Jungen zu überreden, ey, jetzt lass es doch sein. Dagegen entscheidet er sich und hilft ihm aktiv, sein Ziel weiter zu verfolgen, obwohl er weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt das Beste ist und dass es vielleicht nicht unbedingt das Beste ist.
Weil es ja für die Gesellschaft ist ja egal.
Ja.
Es geht ja dann nur um sein eigenes Ziel, was dann... oder das vielleicht auch seine Tochter. Ich weiß ja nicht, ob seine Tochter vielleicht ihren Vater gerne hätte. Ja,
wahrscheinlich, dass er so jetzt rübergekommen ist. Dann können wir jetzt über Hina reden, die so ein bisschen das Gegenteil abbildet, die immer das macht, was von ihr erwartet wird. natürlich auch aus ihrem eigenen Antrieb so ein bisschen, aber allein, dass sie sich am Ende opfert, um einfach das zu machen, was von ihr erwartet wird.
Ja, aber wird es von ihr erwartet? Sie will ja helfen, sie will ja für die anderen Leute.
Ich glaube, sie hat schon das Gefühl, dass es von ihr erwartet wird.
Ich glaube aber, Erwartung. Ich fand es ja eh ein bisschen weird, dass einfach die Mutter, ja, Mutter ist da, tot, gibt es irgendwie ein paar Szenen, aber die hätte man eigentlich auch nicht gebraucht. Wenn man im Hintergrund gesagt hätte, gerade auch dann nochmal die Szene bei der Oma, wo es dann nochmal darum ging, dass man hier, weil ich habe gedacht, okay, wenn es nochmal erwähnt wird, irgendwas mit Toten sprechen oder zu Toten hochgehen, wird auch nichts mehr dazu gesagt. Aber darum fand ich ein bisschen weird einfach.
Ich möchte noch mal kurz darauf zurückgehen. Ja. Natürlich ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie denkt, dass von ihr erwartet wird, dass sie sich um ihren Bruder kümmert. Was natürlich total lächerlich ist, weil sie ist nicht alt genug dafür. Ja. Das merkt man, sie bekommt keinen Job.
Aber wo, sie, also von wem wird es erwartet? Was glaubt sie von wem? Weil
entweder von ihrer Mutter.
Aber das wird
oder
ja auch,
vielleicht von der Gesellschaft.
Nee, von der Gesellschaft aber, schon mal gar nicht.
Aber auf jeden Fall, was sie auf jeden Fall sagt, ist, dass sie Angst davor hat, dass sie von ihrem Bruder getrennt wird, wenn sie sich meldet. Dementsprechend sehe ich da auch, gut, da ist dann auch eigene Motivation.
Da könntest du vielleicht eher so sagen, weil ihr individuelles Ziel ist halt, dass sie mit ihrem Bruder zusammenbleibt und sie will halt sich um ihren Bruder kümmern und auch Leute glücklich machen. Und dann schlussendlich also entscheidet sie sich einmal kurz für das Kollektive dann halt zu sterben. Mhm. Aber schlussendlich dann am Schluss wird sie ja trotzdem dann das individuelle Ziel behalten, indem sie ja dann trotzdem sagen, hey, Tokio ist uns egal. Wir leben hier.
Da möchte ich dann gleich nochmal bei den Themen, die der Film hat, nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich fand es halt interessant, dass sie teilweise so ein bisschen die egoistischeren Dinge macht. Eben dann am Ende doch das ultimative Opfer bringt, um sich danach nochmal dafür zu entscheiden, nee, eigentlich.
Ja, sie hat ja dann zwischendrin gesagt, sie liebt es, Sonnenmädchen zu sein, weil sie halt Leute glücklich macht. Weil sie
helfen kann, ja.
Und dann hat sie aber sich am Schluss natürlich für ihr eigenes Glück entschieden, weil ich würde mal sagen, die meisten Leute jetzt in Tokio sind vielleicht vom Zustand eher unglücklich, also vom Zustand
Tokios. Das ist halt auch einer der Hauptthematiken, dass sich Leute eben für ihr eigenes Glück entscheiden.
Genau,
dann haben wir im Punkto Charakter, die wichtig sind, noch Nagi, den kleinen Bruder von Hina.
Bester Charakter. Der Gigolo.
Ich muss schon sagen, es hat richtig gut funktioniert, dass einfach dieser 10-jährige Macho da rumläuft.
Richtig. Einfach die Busszene war ja mal großartig. Ja, also wirklich, die Busszene war ja mal mega. Gott, war die gut.
Aber auch als Hudaka Schweder im Film einen Tipp gibt, nennt er ihn nur noch Senpai oder Lehrmeister, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht. Ja, passt es so?
Und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil der Film hat sich damit nicht daran aufgehangen, hier, ja, was schenke ich ihr jetzt, was mache ich jetzt, sondern einfach dieser kleine Junge sagt, du machst jetzt das.
Richtig.
Natürlich, wenn der kleine Macho das sagt, dann wird das die beste Idee sein. Und deswegen, er ist zum einen irgendwie so ein bisschen der Beschleuniger für die Geschichte, dass es vorangeht. Zum anderen aber gegen Ende der Geschichte ist er auch das, worum es geht, dass im Prinzip der Preis in Anführungszeichen, der Einsatz, man möchte hauptsächlich mit ihm weiterhin zusammen sein und deswegen hauen die ja dann letztendlich ab. Und also beziehungsweise rennen durch Tokio.
Ja.
Und das Ganze beschleunigt ja dann nochmal die Geschichte noch mehr und bringt das Ganze dann eben an einem gewissen Punkt zu einem emotionalen Höhepunkt, auf einen glücklichen emotionalen Höhepunkt, auf den dann direkt der emotionale, zumindest von der Glücklichkeit, der emotionale Tiefpunkt folgt. Dann gibt's noch Natsumi, die halt so ein bisschen.
Also wir sind ein Spoiler-Teil, wir können auch schon mal über Lichter einfach sagen.
die auch für eins der Themen des Films sehr wichtig wird. Wie gesagt, gleich. Also insgesamt, ich fand es richtig gut umgesetzt, dass sie halt eben bei ihrem Onkel lebt, zeitweise. Und dass der Film sowohl uns als auch Hodaka relativ deutlich machen möchte, dass das so ein bisschen seine Geliebte ist. Und dann letztendlich natürlich rauskommt, dass es seine Nichte ist. Ja.
Ja, sie ist so der Charakter, der halt Spaß macht. Und ich persönlich finde halt zumindest, dass, wenn man jetzt vergleicht mit älteren oder mit anderen Charakteren und so weiter, ist sie jetzt nicht so der groß tiefgehende. Aber nee, dadurch, dass sie ja so ein bisschen Backstory bekommt, mit, dass sie halt Jobsuche macht und so weiter, finde ich halt ganz sympathisch, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch die untere Grenze von den Charakteren, die ich für die Story als wichtig erachte. Natürlich gibt es andere Charaktere, die sind dann eher so die Plot-Devices, eher so, um die Geschichte einfach voranzutreiben. Und sie ist halt noch der letzte richtige Supporting-Character.
Ja, also für mich sieht man genau an ihr so ein bisschen, sag ich mal, die Entwicklung von Your Name zu jetzt den Nebencharakteren, dass jetzt halt, wo die anderen, sag ich mal, wo vielleicht mal der eine Freund von Mitsuha, der eine Typ, vielleicht so ein bisschen Backstory bekommen hat, dass es jetzt eher hier schon das Mindeste von allen Charakteren ist.
Genau, dass der Typ in Your Name, der dann auf die Idee kommt, hey, wir könnten das Kraftwerk in die Luft sprengen. Übrigens auch Spoiler-Teil für Your Name.
Ja, nee, ich habe einfach gemeint, weil man hat ja so seinen Konflikt mit dem Vater.
Das ist halt eine gute Parallele, weil er ist halt so der wichtigste Nebencharakter von Your Name so insgesamt. Und hat kaum Entwicklung bekommen, während hier Natsumi deutlich mehr Entwicklung bekommen hat und dann im dritten Akt so ein bisschen dieselbe Rolle übernimmt.
Ja. Sie ist halt schon involviert. Das ist für mich einmal so die Szene, die am Anfang ist, wo sie bei der Wahrsagerin sind, wo sie halt schon gut was mit reinbringen. Das ist für mich dann so der Mehrwert für sie als Charakter, sag ich mal so.
Aber jetzt, wo du Your Name schon mal ansprichst, können wir diese ganzen Vergleiche jetzt auch mal abschließen, indem wir zum einen über die Cameos reden und zum anderen darüber, wie der dritte Akt von Your Name so ziemlich derselbe dritte Akt von Weathering With You ist, oder?
Also, mit was willst du denn anfangen?
wir waren ja gerade schon beim Ende. Wo eben Natsumi den Roller fährt und Hodaka nochmal mitnimmt, um seine Verfolgung so ein bisschen voranzubringen, um ihn näher an sein Ziel zu bringen.
Ja.
Ja. Und das haben wir gerade auch schon mit Your Name verglichen, in dem eben, wie hieß er, ist ja auch egal, der Junge auch hilft, dieses Ziel voranzutreiben, indem er auch eine Sache weit außerhalb seiner Komfortzone macht, um eben, weil er eben weiß, um was es gerade für diesen Charakter geht, der so wichtig ist für ihn, beziehungsweise in dem Fall für sie.
Mhm.
Und das sind so eben, die beiden Stellen sind halt im dritten Akt relativ ähnlich und es gibt weitere Stellen, die sich da relativ gut vergleichen lassen. Der Standoff, wo Hodaka dann mit Keisuke gegenübersteht, während die Polizei drumherum steht, ist auch hat mich auch ein bisschen dran erinnert, wie Mitsuha bei ihrem Vater auf den Tisch haut und sagt, hey.
Ja, das würde ich schon jetzt, aber das ist jetzt schon ein bisschen weit das, hergeholt. Ja,
natürlich, also, natürlich ist es weit hergeholt. Ich meine nur strukturell.
Ja.
Ja, natürlich ist in Weathering With You der Moment ein bisschen emotional involvierter, weil natürlich mit Keisuke haben wir wesentlich mehr Zeit verbracht als mit Mitsuhas Vater. Und dass dann Hodaka eine Waffe gegen seinen Mentor richtet, bringt so seinen Character-Arc zum Schluss, also den von eigentlich von beiden. Und als sich dann die Polizei noch mit einschaltet, das war so ein bisschen der Spannungshöhepunkt von dem Film. Weil da wissen wir noch nicht, schafft er es nicht. Ich meine, natürlich schafft er es.
Ja, ich schaff das. Manchmal
und, ist nicht so. Und sicher. Als sich dann ein Schuss gelöst hat, hat man im Kino auch gehört. Also, durch die.
Hab ich gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen.
Also, so war von ein paar Stellen habe ich schon. Naja, okay. Ja, und auf der anderen Seite hatten wir natürlich die Cameos von Taki und Mitsuha in dem Film.
Ja, dann auch noch Mitsuhas Schwester. Dann theoretisch auch die beiden Freunde, ja, die wir eben gerade erwähnt haben, waren auch drin.
Theoretisch, aber am prominentesten eben die beiden. Es waren auch die, wo das Kino so,
Da muss ich auch sagen, zum Beispiel Taki hat mir dann ein bisschen besser beim Character Design jetzt gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
So wie er jetzt aussieht. Mitsuha sah ja recht ähnlich aus, weil zumindest die Frauen sind ja recht ähnlich geblieben, kam mir so vor.
Um das ganz kurz nochmal zum Punkt zu bringen, den ich vorhin machen wollte, den wir mittlerweile rausgeschnitten haben. In Your Name, die letzte Szene von Your Name, findet ungefähr zu dem, fällt so in den Handlungszeitraum von Weathering with You. Und deswegen finde ich die Cameos ein bisschen problematisch, weil das von der Zeitlinie so ein bisschen wenig Sinn macht.
Ich habe noch nie drauf geachtet.
Da bin ich auch nicht ganz alleine, weil Makoto Shinkai hat selbst gesagt, dass wahrscheinlich seine beiden Charaktere Hina und Hodaka aus diesem Film, beziehungsweise generell keine Charaktere aus diesem Film, in seinem nächsten Film auftauchen werden. Einfach weil das Ende sehr drastisch ist von Weathering With You.
Ich weiß aber gar nicht, passt das überhaupt? Weil zumindest, wenn man jetzt so sehen kann, dass die Schneeszene könnte theoretisch aus Weathering With You gewesen sein, aus Your Name. Da schneit's ja.
Ja, theoretisch.
Das könnte die sein.
Ja.
Dann könnte auch ganz einfach, hat's mal geregnet, glaube ich nicht, aber dann theoretisch die Sonnenszene könnte ja auch daraus sein.
Ja, das wäre, ja gut, du hast recht, wenn man es ein bisschen rumschiebt.
Was heißt umschieben? Wir wissen bloß nicht, es kann halt danach sein, dass jetzt dann 2 Wochen, nachdem sie sich getroffen haben, fängt es halt nur an zu regnen. End of story.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist ja, also ich glaube, das passt schon auch rein, oder?
Also ich sage,
mir ist eigentlich egal, ich habe gar nicht
drüber nachgedacht. Das ist relativ schwierig, aber es...
Ich habe jetzt einfach gedacht, dass du wahrscheinlich dann nicht mehr... Entweder wohnen sie noch in Tokio oder sind umgezogen halt.
Ja, okay. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist das ein bisschen...
Ist ja egal, ist ja nur Tokio, come on. Also bitte, es gibt auch was anderes in dieser Welt oder auch in Japan.
Ja, okay. Genau das würde mich eigentlich auch auf das Thema bringen, auf eins der beiden Themen, die mir so relativ prominent aufgefallen sind.
Okay, bevor wir das machen, noch kurz. Also wir haben schon vorher gesagt, also wir glauben, dass dann das nächste Cameo vielleicht, wenn es mal passieren sollte, sie mit der Motorradstaffel ist.
Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen.
Okay.
So, natürlich, wenn 2019 ein Film erscheint, der Wetter- und Umweltkatastrophen als Thema hat, ist natürlich der Klimawandel ein großer Punkt, der dann direkt auffällt. Obwohl Shinkai das hier sehr, sehr subtil gemacht hat, ist doch eine relativ deutliche Nachricht mit drin, die man aber so in der Diskussion eher selten hört. Und zwar, ist es dir aufgefallen oder hast du drauf geachtet oder drüber nachgedacht?
Ja. Ja. Es wird ja auch die ganze Zeit erwähnt, dass Tokio eigentlich früher so und so war.
Ja. Was ich meiner Meinung nach rausgelesen haben sollte, ist, dass der Mensch im Vergleich zur Natur doch relativ klein ist und das, was der Mensch tut, hat einen Einfluss auf die Natur. Ja, genau. Und dass die Natur aber trotzdem Gewalt über den Menschen hat. Weil
das sieht man ja dann schon. Japan als Inselnation sollte sich vielleicht mal mit steigenden Seespiegel Gedanken machen.
Aber die Nachricht, die ich jetzt so ein bisschen rausgelesen habe, ist, sollte die Menschheit überhaupt die Möglichkeit haben, das jetzt nochmal rückgängig zu machen, weil mehrere Generationen haben sich jetzt dazu entschieden, das nicht zu tun. Und warum sollte jetzt die aktuelle Generation Dinge opfern, die ihnen wichtig sind, um eben irgendwas dagegen zu tun? Ich teile die Einstellung zwar nicht, aber ich finde es einen interessanten Blickwinkel. Weil es ist ja letztendlich darauf hinausgekommen, warum sollte Hodaka jetzt seine Liebe aufgeben, weil, um ein Problem zu lösen, was nicht seins ist.
Ja, im Prinzip. Anscheinend kann man ja eh, so wie ich bestimmt verstanden habe, man kann doch eh noch eine andere Miko als sie opfern. Also hier ja, Regen-Miko oder wie es nochmal heißt. Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Wetter-Miko. Das kann ja auch niemand anders machen. Also bitte. Ja. Also wieso muss gerade meine super tolle Freundin sein?
Wie gesagt, das ist so ein bisschen, ist halt der Punkt.
Mhm.
Und ich meine, das rausgelesen zu haben, und ich meine, das ist auch eine interessante Stellungnahme, die man nicht so oft hört.
Ja. Wieso glaubst du denn, dass Hina jetzt zum Sonnenmädchen wurde?
Das ist eine gute Frage, weil sie dafür gebetet hat.
Das habe ich mich auch gefragt. So, okay, das ist einfach voll random, einfach so. Weil sie wollte ja einmal für ihre Mutter, dass nochmal Sonne scheint. Davon haben wir auch nichts erfahren, ob es geklappt hat.
Ja, das stimmt.
Weil es hätte ja auch sein können, dass sie währenddessen gestorben ist. Wir haben nichts mehr von ihr gesehen.
Ah, das finde ich jetzt kein großes Problem.
Habe ich nur mich eben gerade wegen, weil es darum ging, mit, dass gerade sie sein muss, ist mir halt nochmal so eingefallen. Ja. Weil das fand ich dann auch ein bisschen ticken unzufrieden, was wir auch nicht gesehen haben, dass die Mutter sich gefreut hat oder so. Weil ich habe mir wirklich gedacht, jetzt deine Tochter ist da weg, jetzt Sonnenschein, und dann kommt es nämlich einem so vor, als ob jetzt die Szene extra dafür gemacht ist, dass jetzt hat sie ihren letzten Sonnenschein gesehen.
Ja. Ja, das kann gut sein.
Ja, aber so, weshalb sie das dann ist, fand ich dann so ein bisschen okay.
Ja. Naja. Das andere Thema, was ich relativ prominent fand, wo wir jetzt auch schon viel drüber geredet haben, ist die Metropole des 21. Jahrhunderts. Habe ich jetzt mal ein bisschen hochgegriffen formuliert. Und zwar, Shinkai macht ja oft gerade Tokio zum Thema seiner Filme, beziehungsweise zum Handlungsort seiner Filme, und hat ja auch oft die Charaktere vom Land, die in die Stadt wollen. Das ist ja ein sehr großes gesellschaftliches Thema auch, falls man aufgepasst hat.
Mhm.
Aber gerade was das für Hodaka bedeutet, dass er eben ein Straßenkind in der Großstadt ist, lieber als ein behütetes Kind auf dem Land, ist halt sehr bezeichnend.
Mhm.
Wenn man dann auch nochmal guckt, dass die ein Riesenproblem haben, irgendwie Arbeit zu finden, nicht nur die beiden Hauptcharaktere, sondern auch Natsumi.
Ja.
Ist halt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisch für Japan ist, weil bei uns geht man ja eher in die Großstädte, um Arbeit zu finden. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, beziehungsweise so von dem, was ich mir jetzt denke, hatte Japan ja oft dieses Ideal des Salarymans, also des Manns, der sein ganzes Leben lang für eine Firma arbeitet. Sag doch auch mal was.
Nee, du bist gerade doch so irgendwie auswendig. Okay. Da kann ich gerade auch wenig dazu sagen, weil da habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht. Das fand ich halt einfach so typisch.
Ja, und das, ich dachte nur gerade, weil du die ganze Zeit so komisch guckst. Ja, genau, und dass das eben oft noch erwartet wird von jungen Menschen, aber dass die Wirtschaftslage eben einfach nicht hergibt, dass es dieses Ideal nochmal irgendwo gibt. Deswegen ist es relativ schwierig, die Jobs zu finden, die geeignet sind. Für sich selbst, für die Familie. Ja. Ich glaube, als ich mir das heute Morgen aufgeschrieben habe, hatte ich auch noch irgendein Fazit dazu, aber ja. Okay. Auf jeden Fall ist das ein großes Problem. Auf der anderen Seite, habe ich ja auch gerade schon gesagt, weigert sich Hodaka, hier habe ich sogar Hodaka geschrieben, die Stadt zu verlassen, weil es eben keine Alternative zu diesen großen Metropolen gibt im Moment. Wenn du auf dem Land lebst, hast du diverse Probleme, die du in der Stadt eben nicht hast. Und ich meine, das sieht man allein schon daran, dass wir jetzt über eine Stunde oder circa eine Stunde gefahren sind, um den Film in Original mit Untertiteln zu gucken, weil es sonst nirgends gab.
Ja, die Allegorie. Die Allegorie auf unsere Reise.
Ja, das ist unsere Reise. Nee, das ist halt auch die Realität, die da so ein bisschen abgebildet wird. entweder du lebst in einer Großstadt und nimmst an diesem Großstadtleben teil, oder du musst halt auf doch schon einige Sachen verzichten.
Ja. Ja. Das hat man, fand ich, auch gar nicht so arg mitbekommen, weil wir haben ja nicht wirklich den Kontrast da gehabt, halt
das
leider.
Das stimmt.
Weil wir er ist halt da gewesen, wir wussten nicht, auch die, es hieß ja nur, ich weiß aber gar nicht, ab wann es mit Insel hieß, aber wir wussten ja nur, dass er halt von irgendwo wahrscheinlich ländlich irgendwas oder so war. Aber ja.
Ja.
Weil er kannte sich ja zumindest ein bisschen aus.
Dieses Thema Landflucht ist ja auch zumindest am Rande mal relevant hier. So, ich glaube, das waren meine schönen Themen.
Okay.
Wollen wir über die beiden großen Twists noch sprechen?
Twists? Fandest du es gerade Twists?
Nicht so wirklich.
Also der Twist war, dass theoretisch die Supernatural-Elements vollkommen unnötig waren und ich mich gefragt habe, wieso seid ihr da drin? Ganz ehrlich, zum Beispiel die kleinen Fischviecher. Mhm. Why? Einfach nur, weil der schön aussieht. Wieso sind die auf dem Boden?
Das ist auch was, was mich ein bisschen...
Und wieso auch zum Beispiel die Szene, wo die Jungs mit dem Wasser drauf... Wieso, wenn ihr nicht mal zeigt, dass irgendwas, eine Riesenkatastrophe passiert oder so?
Das hat mich auch ordentlich genervt. Auch am Anfang auf der Fähre.
Ja, habe ich auch am Anfang nicht so gecheckt.
Kommt ja auch ein Riesenschwall Wasser auf einmal runter.
Ich dachte nämlich
so... Und zwar sehr punktuell.
Ich dachte so, habe ich im Video nicht aufgepasst?
Und zwar so punktuell, dass es auf eine Seite vom Schiff geht und das Schiff dann anfängt, im Wasser rumzuflippen. Also,
ich habe mich wirklich gefragt, habe ich in Aircon nicht aufgepasst? Geht es wirklich so?
Ich glaube nicht.
Verwirrt.
Ich glaube nicht.
Ich muss sagen, halt die Wolkeninseln sahen halt geil aus und die Fische auch. Aber gerade weshalb, weil ich auch die Fotos das hat am Schluss nichts gebracht
einfach. Gerade die Supernatural Elements waren ein bisschen Style over Substance, muss ich behaupten.
Da kann ich wieder reinbringen, was ich habe eine Messe gemacht. Aber weshalb ich auch noch sagen will, weil zum Beispiel auch das mit dem Tempel, mit dem Fresko oder zumindest dem Bildgemälde, war halt auch wieder so ein bisschen, müssen es halt schnell machen.
Ja.
Sie müssen schnell diese Exposition da bringen. Es war auch so ein bisschen...
Das ist neben dem dritten Akt so ein bisschen das, wo ich das Gefühl hatte, okay, man wollte doch noch so ein bisschen auf dieses Your-Name-Gefühl abzielen.
Ja.
Und man wollte eigentlich nochmal Your Name 2 machen. Natürlich macht es keinen Sinn, einen zweiten Teil von Your Name zu machen.
Das Problem
die
war halt...
Die Geschichte ist halt durch.
Ja, das Problem war halt auch, ich weiß nicht, wann die Szene war, aber zumindest ab dieser Szene wusste man auch schon, wie der ganze Film dann ausgeht, wusste man schon eigentlich vorher so ein bisschen, es war halt komplett vorhersehbar. Mhm. Also es ist genau eigentlich bis auf, sage ich mal, das Ende, dass jetzt
Von welcher Szene sprichst du jetzt?
Mit dem Tempel, wo es dann hieß, dass sie sterben muss, war dann schon 1:1 klar, okay, das wird so und so passieren und es war eigentlich komplett dann vorhersehbar. Ich finde es eigentlich auch ganz okay, weil es muss nicht unbedingt sein, dass wieder wie bei Your Name dann halt irgendwie dieser Twist kommt oder irgendwas.
Obwohl bei Your Name gab es ja auch eine Stelle ungefähr am selben Teil vom Film, wo man sagen konnte, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie es ausgeht. Das ist ja aber auch nichts Schlechtes.
Ja, also ich fand dann zumindest, die Elemente waren dann besser verbunden, aber die hat man gerade beim ersten Sehen jetzt noch nicht hundertprozentig dann so im Kopf gehabt. Aber das fand ich dann schon ein bisschen so, darum habe ich auch vorhin mal erwähnt, dass es eher so ein bisschen Slice of Life-ig ist, weil man halt schon plotmäßig eigentlich weiß, wie es dann weitergeht, dass es dann halt darauf hinausläuft. Und Ende war halt ganz cool, weil ich muss sagen, es war jetzt, fand ich, nicht ein großer Twist, sondern einfach, dass es halt so gemacht wurde. Das hätte ich mir dann halt nochmal zwischendrin bei manchen Sachen so vorgestellt, weißt du, statt so einem Twist, sondern eher so etwas, was man nicht erwartet, aber was nicht so wirkt, als ob das jetzt so komplett alles umdreht.
Was meinst du jetzt?
Weil das Ende war ja schon, dass dann halt gemacht wird, dass jetzt Tokio nicht auf einmal alles Sonne ist, sondern dass wirklich einfach weiter regnet.
Ja.
Und es jetzt, fand ich, jetzt kein großer Twist, würde ich es jetzt beschreiben, sondern eher so unerwartet, aber halt interessant.
Nee, ich finde das besonders relevant unter dem Gesichtspunkt, dass vor Your Name war ja Shinkai dafür bekannt, dass er keine Happy Ends schreibt. Beziehungsweise hat man oft so verkauft. Und Your Name hatte ein Happy End. Und hier hat er, glaube ich, den perfekten Mittelweg gefunden. Die Charaktere finden ihr Happy End, aber für die Welt um sie rum, die ihnen eigentlich die Sachen nur erschwert haben, für die gibt's kein Happy End diesmal.
Ja. Dann muss ich auch leider sagen, dass ich das ganze Pistolen-Polizei-Ding eher so mehr fand.
Ja.
Das hat halt nur da mal... Also ich muss auch sagen, dass die speziell die zweite Pistolen-Szene, aber auch die erste, ist richtig gut, weil das ist halt wirklich dafür, dass dieses neue Character-Design gemacht worden. Diese kleinen Bewegungen, dann das Gesicht, wie es alles animiert ist, einfach großartig
gewesen. Die Spannung,
die
in diesen beiden Szenen aufkommt, ist fantastisch. Also die ist wirklich, ohne die beiden Szenen wäre der Film deutlich schlechter.
Ja, aber dann halt das alles drumherum ist halt eher so.
Das mit der Polizei.
Auch wieso nimmt er die scheiß Pistole mit?
Ich weiß nicht. Ja, ja.
Das ganze stimmt. Zeug ist echt so, ey Leute.
Ich hätte das habe ich mir gegen Ende, wo diese Polizeiszenen, wo der Polizist im Büro von Keisuke steht, habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich diesen Film lieber als Serie gehabt. Weil hättest du nämlich nochmal ein paar Folgen diesen Polizisten widmen können, die eben dann auf der Suche sind nach Hodaka. Weil es gab ja zwei Polizisten, die mit ihrem Charakterdesign nochmal ein bisschen rausgestochen haben, wo du am Charakterdesign erkannt hast, okay, ich weiß, was für ein Typ das ist.
Ja, genau. Also gerade mit dem hier, kannst du mich mal ins Internet gucken? In diesem Net.
Ja, genau, der eine ist eben so das siehst du direkt, das ist der Polizist, der so nach alte Schule nach den Regeln, und der andere ist so ein bisschen der ehemalige Delinquent, der Hauptsache, ich mach die Verhaftung jetzt.
Genau.
Genau. Gut, ja. An sich, die beiden Twists, die ich gemeint habe, ist halt so ein bisschen die Beziehung von Natsumi zu Keisuke. Es wurde so ein bisschen als Twist aufgebaut.
Und ja, als Twist aufgebaut? Das war von Anfang an klar, so ein bisschen.
Nee, also von Anfang an ist eigentlich eher, wird eher darauf gehintet, dass es seine Geliebte ist.
Ja, nie, deswegen, es war sofort klar, dass es nicht ist, und dass einfach entweder ist irgendwie, ich habe zuerst gedacht, dass es nur Tochter ist, weil könnte sogar passen vom Alter her.
Habe ich übrigens auch erst
gedacht. Oder einfach dann, Schülerin, die halt da arbeitet oder so.
Also es ist trotzdem ein Twist, der nochmal ein bisschen den Film kontextualisiert. Viel schlimmer fand ich den Twist mit dem Alter, weil du hast vorher schon gemerkt, okay, die ist nicht 18.
Ja, also mir war es eigentlich egal, beides hätte
geklappt. Vor allem, als die Polizei vor der Tür stand und sie gesagt hat, oh nein, die werden uns auseinanderbringen. Ja, genau. Weil ja, okay, Jahre, ey, du bist nie im Leben 18.
Ja, weil sonst hätten sie gesagt, ja, die eine Woche warten wir halt noch.
Ja, gut. Das ist halt der Punkt.
Ja.
Ja, genau. Ich glaube sogar, dass es so ist, dass man ab 16 sowas schon machen kann.
Weiß ich nicht.
Also schon allein leben kann. Ah, ist ja egal.
Dann haben wir uns ja schon über die eine Szene beschwert, weil die echt unnötig war, wo er einfach beim Wasser das Fenster öffnet, wo man sich so denkt, wieso? Ach, ja. Das war einfach das hat null Sinn ergeben in allen möglichen Richtungen.
Also
du kannst mir nicht. Er war nicht betrunken.
Szene, ja, kurz er die war Szene. Keske steht in seinem Büro, ich habe ja schon gesagt, das ist im Keller. Das Wasser steht so halb zum Fenster, also halb im Fenster und direkt vor seinem Schreibtisch, überall Akten drauf und so weiter. Und du denkst dir, du machst jetzt nicht dieses Fenster auf. Dann steht er auf und du denkst dir, du bist jetzt aufgestanden, um die Akten in Sicherheit zu bringen, oder? Und dann greift er zum Fenster und du denkst dir, ey, Kollege, deine ganze Arbeit ist gleich weg. Und dann macht er das Fenster auf. Ja. Und abgesehen davon, dass seine Akten komplett aufgeweicht sind, steht dann auch noch 10 cm hoch das Wasser in seinem Büro. Junge, du hast ein super gutes Fenster, was dicht hält. Was richtig dicht hält.
Ja, da habe ich auch gedacht, ey,
und,
wieso macht man die Szene?
Und du machst dir jetzt hier gerade so einen riesen Schaden. Und warum ist die Szene drin? Keiner weiß es.
Richtig, darum. Das war echt ein bisschen, da habe ich mich so gefragt, aber naja. Dann, was kann ich noch sagen? Es war halt dieses Mal, glaube ich, wirklich nur eine Szene, wo im Publikum, sage ich mal, insgesamt gelacht wurde, oder? Es war nur die Katzenszene am Schluss.
Ach,
sonst war, glaube ich, kein einziges Mal, dass wirklich so gelacht wurde, oder?
Ja.
Also ich muss auch sagen, zumindest bei uns damals, als wir bei Yone im ersten Mal waren, also bei OMU, gab es ja auch dann gute Lache oder so, aber als ich damals zum Beispiel mit meiner Schwester, mit meinem Freund drin war, Stille. So kein einziges Mal gelacht oder irgendwie gekichert oder sowas oder irgendwie. Es war komplett ruhig, obwohl da keine Ahnung, wie viele, 30, 40 Leute da waren, war ein bisschen weird einfach. Aber das ist mir nur so dann auch aufgefallen. Und jetzt will ich aber noch zu ein paar Highlights so ein bisschen gehen, glaube ich.
Okay, sehr gerne.
Natürlich dann auf jeden Fall die ganze Climax-Endszene, also jetzt wo das, sag ich mal, Lied kommt. Also nicht das ganze Ende, sondern einfach, wo sie sich wieder treffen in den Wolken. Und diese ganze Sequenz ist natürlich auch super schön, weil wir haben ja schon erwähnt, dass die Wolken mega toll aussehen, das Wolkenreich.
Das hat mich ein bisschen an ein paar Themen erinnert, aber muss ja nichts Schlechtes sein. War ein guter Film.
Dann schon recht am Anfang, als sie ja die ganzen Jobs annehmen, die Feuerwerksszene, wo sie oben auf dem großen Gebäude ist, wo im Helikopterding und so weiter. Das ist auf jeden Fall super. Und persönlich dann auch nochmal, als er dann sie ruft am Ende halt so, wo auch nochmal Song eingeht und dann noch aufs Zuspringt.
Ja, okay. Ja, nee, ich fand die Endszene fand ich nicht so besonders. Obwohl, also ganz kurz, ist gut, keine Frage.
Ist gut.
Sie steht halt eben noch da und betet für besseres Wetter, obwohl sie weiß, dass sie diese Fähigkeit nicht mehr hat. Ja. Und er kommt auf sie zu und weiß genau, was sie macht. Und sehr schöne Szene, aber nicht unbedingt mein Highlight.
Was sagst du? Ich weiß nicht, ob es Theorie ist oder ob es super klar ist. Also er ist wahrscheinlich ihr Pendant dazu, oder? Er ist dann, sag ich mal, der Regenjunge, sag ich mal.
Regenjunge.
Ja, weil es wurde doch sogar zwischendrin erwähnt, dass oder am Anfang erwähnt, dass das einmal Sonnenmädchen und Regenlings.
Ja.
Und als er ankommt und so weiter, würde ich schon sagen, oder?
Ja, das kann gut sein. Ja, es kann schon sein. Dann aber es regnet ja auch ohne ihn.
Ja, dann natürlich die tolle Explosion.
Oh ja.
Der Blitzeinschlag.
Ja, bei der Flucht vor der Polizei. Okay, mein Highlight war die Flucht auf dem Motorrad. Das war fantastisch animiert, war super anzusehen. Super schön und auch als dann der Roller abgesoffen ist, mitten in der Unterführung.
Aber Roller.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Kategorie Weep.
Ach, ja, dann sag's.
Okay, also wir haben ja einmal dann noch gesagt, weil uns natürlich aufgefallen ist, ganz toll, mit unseren tollen japanischen Kenntnissen, wenn wir schon müssen das haben, dass er die ganze Zeit ihn ja Shonen nennt, aber dann am Schluss in der Szene, wo er dann älter ist, Abschluss Szenen.
Da muss ich aber ganz kurz sagen, also bitte, jetzt mal ehrlich, Universum, da hättet ihr junger Mann schreiben können. Oder,
richtig, habe ich auch gefragt.
Oder mein Freund oder sowas, oder von mir aus auch Alter.
Richtig.
Einfach irgendwas anderes als Junge.
Ja.
Also, ja, okay, naja.
Dann natürlich Cosplay, hast du erkannt?
Was meinst du?
Die Cosplay-Szene. Es war auch bei den Aufträgen dabei.
Ja,
das waren die ersten Pretty Cures. Und im Hintergrund war auch Aqua-Cosplay zu sehen.
Ja, cool.
Lukas hat sich gesehen. Und dann, was ich gerade vorhin noch gesehen habe, was, glaube ich, ein lustiger Insider ist. Und zwar, was mir zuerst aufgefallen ist, weil das wollte ich jetzt auch noch als gute Szene erwähnen, als Nagi heißt der, gell, der Bruder. Als er festgehalten wurde, sage ich mal so, als seine zwei Freundinnen ihm helfen, seine Ex-Freundin und seine Ex, die Szene war richtig gut und die Ex-Freundin wurde nämlich hier, habe ich ja schon mal erwähnt, Hanakana, von ihr gesprochen und mir ist vorhin dann aufgefallen, weil ich bin so durchgegangen, da ist sogar ein kleiner Insider, hast du ihn gemerkt bei der Sprecherliste?
Wieso? Dass und zwar, sie denselben Vornamen hat wie, oder was meinst du?
Ja, also, es wurde nämlich, also die zwei Mädchen wurden einmal gesprochen von Hanazawa Kana und die andere ist Sakura Ayane. Und die Figurnamen sind jeweils Sakura Kana und Hanazawa Ayane.
Ja,
das fand ich ganz schön.
Ja, aber das war jetzt nicht unbedingt das, was
ich... Aber ich habe wirklich, wenn du mir neben mir gesessen hättest, als ich dann gehört habe, dass sie gerade die Person spricht, habe ich mich ein bisschen gefreut. Weil es ja schon, ihre Stimme mag ich sehr und gerade dann für sie, das kleine Mädchen war perfekt dafür, als diese Ex-Freundin.
Was ich sehr lustig war, ist, was ich sehr lustig fand, ist, dass, also wir haben im Kino so gesessen, wir hatten 2x4 Plätze in 2 hintereinander liegenden Reihen. Und ich saß in der vorderen Reihe, da saß auch Nico mit drin. Und er hat sich gegen Ende vom Film immer wieder umgedreht, zum Julian nach hinten geguckt. Fand ich sehr interessant, dass er die Hälfte vom Film verpassen wollte, beziehungsweise das Ende in Kauf nimmt, das Ende stückweise zu verpassen, einfach um deine Reaktion zu sehen. Fand ich lustig. Fand ich interessant. So, gibt's noch irgendwas Besonderes zu sagen?
Ich habe, glaube ich, jetzt nicht mehr groß was. Ich habe die meisten Sachen erwähnt. Ja, Grand Escape ist ein guter Song. Kann man so sagen. Ja.
So, ich habe noch eine Sache.
Okay.
Und zwar, wollen wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen?
Können wir machen.
Und zwar, ich fand den Film gut. Habe ich ja schon gesagt. Vielleicht nicht so gut wie Your Name. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Aber durchaus Oscar-würdig.
Und du wirklich dann?
Meine Argumentation ist eben folgende. Wir haben jetzt Ende letztes Jahres wurde die Filmszene und Hollywood ein bisschen aufgewühlt, als Martin Scorsese gesagt hat, dass eben Hollywood und das Kino generell tot ist, beziehungsweise am Sterben ist. Für Leute, die es nicht wissen, Martin Scorsese ist ein sehr bekannter Regisseur aus der New Hollywood-Strömung. Und New Hollywood, da geht es eben hauptsächlich um eigene Personen, normale Personen, wie jeder Mann, die versuchen, ihre Probleme, die teilweise viel zu groß für sie sind, zu bewältigen. Und das gibt es halt aktuell im Kino eher weniger. Wir haben immer mehr Supermänner und ja, so Dinge. Und er hat auf diese Argumentation viel Kritik bekommen, dass es ja hauptsächlich ein Problem des westlichen Kinos ist. Und Shinkai hat hier mit diesem Film, mit Weathering with You, gezeigt, ja, es ist halt nur ein Problem vom westlichen Kino, weil das ist der größte Blockbuster in aus der asiatischen Region und der spielt sehr viel Geld ein, was halt so das nächste Problem von Scorsese war, dass man oft die Kunst vor dem Geld unterordnet und Weathering with You spielt sehr viel Geld ein, hat künstlerische Ansätze und bezieht sich auch wieder auf den Jedermann. Dementsprechend würde ich sagen, schmeiß fucking Toy Story 4 und How to Train Your Dragon 3 aus der Oscar-Nominierung
raus. Hast du gesehen, die Filme?
Nein, aber was soll denn
das? Ja, dann Lukas, dann darfst du es auch nicht sagen.
Ganz ehrlich, was soll denn dieses x-te Sequel?
Ja, wenn das x-te Sequel aber richtig gut ist, Lukas, dann kannst du auch nicht
dagegen sagen. Toy Story 4, ich bitte dich.
Ja, hast du es gesehen? Nein, weil viele sagen sogar wirklich, dass es wahrscheinlich sogar besser ist, als, oder sie okay, besser finden gut, als 3.
Dann schmeißt von mir aus Klaus raus.
Was? Nein. Klaus kommt dann, bleibt da drin.
Nein, aber
also ich finde schon, dass
Ich finde, dass man Weathering with You durchaus neben Klaus Missing Link und I Lost My Body stellen kann. Ja, und ich vielleicht, glaub, also dass ich man vielleicht auch mal ein bisschen guten Willen gegenüber der künstlerischeren Szene ausdrückt, indem man eben x-te Sequels einfach mal rauslässt.
Ja, ich finde es aber schon, also dieses Jahr finde ich schon eigentlich schon okay von der ganzen Oscar-Auswahl
naja, und so weiter. Okay. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie das Jahr, wo Your Name theoretisch hätte sein können, weil, ich spreche glaube ich von 2017.
Ja, das ist ja auch das Problem auch noch, dass dann immer später dann in den USA rauskam und so, darum ist egal.
Genau, also im Endeffekt, mein Fazit zu dem Film ist, nicht das Meisterwerk von Shinkai, aber durchaus sehenswert, sehr gut und ja, das sollte man gesehen haben.
Ja, also ich finde auch, war ein guter, angenehmer Film, wo ich auch, also wenn er jetzt so weiter genauso, also ich meine jetzt einfach vom Niveau her, die Filme weitermacht, bin ich eigentlich auch zufrieden. Für mich wird er wahrscheinlich so von den Shinkai-Filmen auf so Platz 3 nach Your Name und 5 cm per second sein, auch wenn da so ein bisschen vielleicht sogar gleich, aber schon auf jeden Fall besser als der ganze andere Rest und freut mich auf jeden Fall, ihn gesehen zu haben und ich freue mich auf jeden Fall immer wieder weiter, was er als nächstes bringt. Darum hoffe ich mal, dass, ich weiß gar nicht, wann der erste Trailer kam. Ich glaube, der kommt wirklich erst irgendwie so, weil er braucht ja wieder dann 3 Jahre. Das heißt, wahrscheinlich nach 2 Jahren kommt dann der erste Trailer. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir ihn dann sehen werden. Irgendwann nächstes Jahr vielleicht sehen wir den ersten Trailer.
Naja, im Endeffekt, ich könnte auch noch ein bisschen länger auf den nächsten Shinkai-Film warten, wenn wieder was Gutes bei rauskommt. Ich meine, das ist ja genau das Problem, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass man eben Sequel nach Sequel nach Sequel macht und sich dafür kaum noch ein Jahr Zeit nimmt.
Aber dadurch, dass er ja so erfolgreich ist, hat er alle Möglichkeiten und alles, er kann machen, was er will, so ein bisschen. Und
genau, das ist ja auch der nächste Punkt. Ich hoffe, dass einfach noch mal ein bisschen mehr talentierte Leute dazukommen und dass wir dann noch mal selbe Qualität oder sogar bessere Qualität sehen.
Gut. Dann war es das für dieses Mal. In der nächsten Episode werden wir dann die Winterseason 2020.
Die auch fantastisch ist.
Genau. Und gut, dann ich war Julian, Luko.
Ja, und ich war der Lukas oder der Tets.
Und jetzt kommen wir noch zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft, die nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Und zwar wäre das einmal Hanasuka Iroha, Blossom for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Monogatari aus Sabako und Kizu Monogatari, Natsume Walker Friends, Penguin the City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, die beiden nicht veröffentlichten Teile von Karaneo Kyokai, Chihaya Furuo Season 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Kanata no Astra, der dritte Hibiko Euphonium Movie und Promare.